This is Headline.
Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Berufsringkampfs. Ich begrüße euch zur fünften Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens freier Journalist, Autor und seit inzwischen 25 langen Jahren Wrestling-Fan. Heute geht es so ein bisschen um NXT. Letzten Ausgaben waren wir ja ein bisschen mehr bei WWE und Payback und Extreme Rules verhaftet. Diesmal geht's in die Developmentals, wie man so schön sagt. Heute sprechen wir also dann über Talente, die den Sprung ins Main-Roster von WWE geschafft haben oder vielleicht auch bald schaffen werden. Praktischerweise bin ich aber auch nicht alleine hier, sodass ihr beim Gelaber nicht die ganze Zeit zuhören müsst. Ich habe auch ein paar neue Gäste eingeladen, die zum ersten Mal hier sind. Und zum einen wäre das der David, stell dich doch gerade mal ganz kurz vor, hallo.
Hi, ich bin David, ich arbeite bei MannTV, ein Online-Männer-Magazin und gucke seit 29 Jahren Wrestling.
Mein Gott, noch länger als ich fast.
Da siehst du mal.
Und an der anderen Leitung hängt der Simon.
Ja, hallo, ich bin der Simon Pfister, ich freue mich sehr hier dabei zu sein beim Headlock Podcast. Im echten Leben sozusagen bin ich bei Computec Media, mache da Videos, also für pcgames.de und so, kennt ihr bestimmt. Und ich gucke Wrestling intensiv seit dem Royal Rumble 1992 und das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wie lange das her ist.
Oh, der meiner Meinung nach beste Rumble aller Zeiten übrigens.
Ja, ich hab ihn lustigerweise auch gestern Abend nochmal gesehen. Sehr bierselig, muss ich sagen. hat's dann noch mehr Spaß gemacht, aber ja, der war schon sehr fantastisch.
Gerade mit den Kommentaren von Bobby Heenan, ist ja auch ganz fantastisch. Ja,
Gorilla Monsoon, Bobby Heenan, großartiges Team.
Absolut. Aber dann von der Vergangenheit ein bisschen in die Neuzeit. Bei WWE gab es jetzt ja nach WrestleMania einen großen Umbruch. Es wurde ja als der Beginn einer neuen Ära angekündigt, mit Shane McMahon und Stephanie McMahon als Authority Figures und gleichzeitig auch mit ganz vielen neuen Talent, was eben von NXT zu WWE ins Hauptroster vorgestoßen ist. Und ich würde ganz gern mal da ein bisschen die Liste durchgehen und ja, ein bisschen eure Einschätzung dazu hören. Ich mache da vielleicht gerade mal den Anfang mit den Leuten, die vielleicht gerade am prominentesten eingesetzt worden sind. Das sind die War the Villains, Simon Gotch und Aiden English, die jetzt ja bei Extreme Rules auf The New Day treffen werden und dann tatsächlich auch um den WWE Tag Team Title antreten werden. Wie ist eure Meinung dazu? Also fangen wir vielleicht mal beim David an. Was ist deine Meinung zu den War the Villains?
Das Problem ist, glaube ich, bei denen einfach das Gimmick. Das heißt, das ist für mich ein Tag-Team, was halt nie on top sein wird und was ich glaube ich bei der WWE nicht sehr lange halten wird, wenn halt das Gimmick nicht geändert wird, weil die Fanreaktionen sind halt nicht so riesig. Die Jungs ziehen das Gimmick super durch im Ring, klasse Jungs, aber ich glaube, da fehlt einfach irgendwas, damit man sie richtig pushen kann.
Ja, was sagst du dazu, David?
Simon heiße ich, aber das ist nicht schlimm. Ja, ich kann mich da im Großen und Ganzen eigentlich nur anschließen. Unglaublich schwieriges Gimmick, um das overzubringen, einfach. Hat bei NXT natürlich besser funktioniert, weil die Leute da ja so smartmarkiger sind, so ein bisschen, und das auch ein bisschen mehr akzeptieren als jetzt so der Mainstream-Bereich der WWE. Ich finde das Gimmick eigentlich super. Das ist, also, die machen ja auch so ein schönes klassisches Wrestling mit viel Ringen und so. Ich mag auch dass mich das so an die Anfänge des Wrestling erinnert, ne? So damals am Rummelplatz irgendwie.
Ja, genau.
Und David sagt es eigentlich ganz richtig, die machen einen super Job, um das irgendwie overzubringen, aber es wird verdammt schwierig, also das irgendwie lang zu halten. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt davon profitieren, dass halt Enzo und Cass so dermaßen eingeschlagen sind. Müssen wir mal sehen.
Ja. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, muss aber ehrlich sagen, dass die letzten Wochen mich so ein bisschen zuversichtlicher gemacht haben, muss ich sagen, weil gerade das Mic-Work von Aiden English gefällt mir überraschend gut, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ich finde, dass die eigentlich eine ganz gute Position gegen The New Day eingenommen haben. Es hat meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Ich befürchte allerdings auch, dass das nur ein Strohfeuer ist. Also ich habe wirklich die Befürchtung, dass nach dieser Fehde mit The New Day dann vielleicht noch eine Fehde mit Enzo und Cass kommt, die ja eigentlich kommen muss nach dieser Verletzung von Enzo beim letzten Pay-Per-View. Aber dass es danach eigentlich auch schon vorbei ist, weil dann auch irgendwie die großen Teams fehlen, an denen sie sich hochhangeln können. Und ich befürchte fast, dass sie dann von den doch sehr dominanten Babyface-Teams durchgereicht werden könnten. Also ich bin auch mal gespannt, ob sie da was Längerfristiges draus machen.
Ich denke mal, das Problem ist auch ein bisschen einfach bei dem Gimmick. Das ist halt ein Gimmick, was eher in die 80er gepasst hätte, weil es ist halt sehr comichaft quasi. Ja. Und die stehen halt jetzt Teams gegenüber, die eigentlich alle Wheel-Characters haben. Und das ist halt schwierig, das durchzuziehen.
Wir sind uns aber hoffentlich einig, dass sie keine zweiten Ascension sind, oder?
Das nicht.
Ja, hoffentlich nicht. Also ich meine, was sie mit der Ascension gemacht haben, das war natürlich ganz, ganz furchtbar. Ich mochte die eigentlich bei NXT ganz gerne, so in der Rolle, die sie da gehabt haben. Aber die sind jetzt ja vollkommen untergegangen. Das ist ja auch wieder eines der Beispiele, wo man sagen kann, da hat der Aufstieg ins Main-Roster halt überhaupt nicht funktioniert. Also das ist ja sehr in die Hose gegangen eigentlich. Ja, springen wir dann vielleicht gleich weiter zum logischen nächsten Team, was ja dann Enzo und Big Cass sind. Da war jetzt ja Big Cass allein unterwegs nach der Verletzung von Enzo bei Payback. Und ich muss sagen, der hat mich eigentlich schon überzeugt. Also sowohl vom Mic-Work her als auch vom In-Ring-Style. Ich finde, der hat was und würde ja eigentlich auch perfekt in McMahons Riesenriege reinpassen, oder?
Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich bin ein ganz großer Fan der beiden auch. Und ich glaube, es war ja auch am Anfang so als sie aufgetaucht sind in NXT, dass der Enzo sich da relativ bald verletzt hat. Ich glaube, der hat sich irgendwie ein Bein gebrochen, kann das sein?
Kann
Und
sein.
dann, da hat Big Cass sehr von profitiert, damals schon, so als Singles-Mann. Und ich glaube auch, dass Cass jetzt davon profitiert, dass Enzo erstmal ausfällt. Also natürlich wünsche ich das Enzo nicht und so und hoffe, dass er wieder schnell fit ist. Aber er hat sich, also er kann sich gut alleine halten. Und er sieht halt genauso aus, wie Vince sich das so vorstellt, glaube ich.
Wobei ich ihn nicht als Big Guy pushen würde, meiner Meinung nach, weil die ergeben einfach als Team, ist es halt grandios. Halt der Kleine, der Hektische und dazu dann der Big Man. Ich finde, die Kombination passt sehr gut. Und ich glaube, so blöd es klingen mag, die Verletzung von Enzo könnte für die beiden ein Glücksgriff sein. Weil die
Ja.
Fans haben sich jetzt quasi solidarisiert mit denen. Und man sieht es auch auf Twitter, die Reaktionen ähnliches. Und das hat halt diesen Real-Life-Bezug und das mögen die halt auch.
Ja. Die WWE hat das sehr geschickt gemacht mit den beiden. Die haben ja, sind glaube ich nach WrestleMania sind die ja bei Raw das erste Mal aufgetaucht. Und es war ja von einer sehr smart-markigen Crowd, die halt auch auf jeden Fall kannten aus NXT. Und die haben sie ja dann sofort bejubelt und haben die Catchphrases dann mitgesprochen und sowas. Und das hat sie auch, denke ich mal, so ein bisschen auf die mainstreamigere Audience übertragen. Und das haben sie sehr geschickt gemacht, glaube
Ja,
ich.
also ich habe ja da live im Publikum gesessen in Dallas damals. Und es war tatsächlich so, dass die gesamte Raw-Show über wurde How You Doing irgendwie gerufen. Es war immer so zwischendurch, war dieser Chant irgendwie da. Und es war ganz merkwürdig, als die beiden dann aufgetaucht sind, ist die Halle halt explodiert. Und insofern, glaube ich, war das für die beiden auf jeden Fall schon ein Glücksfall, dass sie da aufgetaucht sind. Und ich glaube auch, dass diese Verletzung und auch dadurch, dass die beiden jetzt gerade nicht zusammen teamen können, dass es, glaube ich, ganz gut tut. Weil ich habe so ein bisschen die Angst, dass diese Ansage von Enzo und Big Cass am Anfang auch irgendwann einfach zu viel sein könnte. Die ist sehr lang in meinen Augen. Und ich glaube auch, dass die den Leuten irgendwann auf den Keks gehen könnte. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man denen nach diesem guten Einstieg in die Liga eigentlich erstmal so ein kleines Break jetzt gibt. Ich gehe davon aus, dass Enzo nicht länger als 4 bis 6 Wochen weg sein wird. Vielleicht sogar schon bei Extreme Rules, je nachdem, wieder zurück sein wird. Aber ich glaube, dass das tatsächlich den beiden ganz gut tut, weil die Leute dann auf einmal wieder Bock haben, dass die beiden wieder zurückkommen. Und insofern denke ich auch, dass die beiden da eine gute Rolle spielen können. Seht ihr irgendwelche Chancen für Enzo als Einzelwrestler mal in ein paar Jahren?
Ich glaube, die beiden sollte man gar nicht erst splitten. Also, das ist für mich so ein Tag-Team, was erstmals in die Fußstapfen von den New Age Outlaws steigen könnte. Halt auch mit den Catchphrases und von der Art her, weil die entfachen halt irgendwas. Die haben direkt eine Connection zum Publikum und diese Mischung, die macht es einfach bei denen.
Es ist schon eine sehr spannende Frage, also ob der Enzo das dann schaffen würde, wenn sie die irgendwann mal aufsplitten sollten. Also ich finde den am Mikro halt, ich finde den sensationell gut. Und der kann auch wirklich, ja, dieses Crowd-Controlling, ne? Also die Leute halt, dass sie ihm wirklich auch zuhören und dass er die halt steuert und so, das kann er halt sehr, sehr gut.
Ja, nur
Schwierig.
gibt's noch Vince, ne? Und Vince mag keine kleinen Wrestler.
Ja, ich glaube, Vince mag die Leute, die ihm Geld bringen. Und von daher müssen wir mal gucken.
Ich sehe da ehrlich gesagt bei den beiden auch gar keinen, sagen wir so, keinen brutalen Split. Ich meine, man kann auch einfach sagen, so komm, wir sind jetzt 3 Jahre hier, wir haben zweimal die Tag Team Titles gewonnen, jetzt lass uns doch mal getrennte Wege gehen. Ja. Genau, dann geht der eine in die IC Division und der andere geht irgendwie in die US Title Division und schwupps haben wir irgendwie zwei neue Einzelwrestler, die auch bei Gelegenheit nochmal miteinander irgendwie taggen können. Ich weiß nicht, also ich sehe tatsächlich auch nicht, dass man da unbedingt jetzt jemanden Heel-turnen müsste, weil da hätte man ja auch nicht viel Möglichkeiten. Ich meine, das, allein wegen der körperlichen Voraussetzungen her muss Enzo dann das Babyface spielen und Big Cass muss den Bösewicht spielen, oder?
Ja, und das wäre auch, ich weiß nicht, das haben wir schon so oft gesehen.
Ich glaube, dass wir könnten auch gerade dankbar sein, dass wir jetzt quasi ein neues Tech-Team haben, was die Division ein bisschen wieder auffüllt.
Ja.
Also ja. Ich bin froh, wenn die noch zusammenbleiben, weil gerade die Tech-Team-Division kann jedes gute Team gebrauchen irgendwie.
Genau, das stimmt. Apropos Tech-Team-Division und gute Teams, da passiert ja gerade ohnehin was und auch mit einem ehemaligen NXT-Wrestler, der die letzten Monate so ein bisschen Probleme gehabt hat. Die Rede ist natürlich von Tyler Breeze, der ja so vom...
Ich dachte, du sagst jetzt Adam Rose.
Der macht sich ja die Probleme selber, die sind ja hausgemacht.
Ja.
Oh, im wahrsten Sinne des Wortes sogar.
Ja.
Nee, ich meine Tyler Breeze, der jetzt ja offensichtlich in ein Tag-Team mit Fandango gesteckt wird. Was meint ihr dazu?
David, fang an.
Ganz ehrlich, das hat keine Zukunft. Also das Problem ist einfach, die beiden Characters, die kommen halt einfach beim Office nicht so gut an, das merkst du ja. Fandango haben sie halt einfach irgendwann fallen lassen und Tyler Breeze, ja, was sie mit ihm machen, das weiß man ja. Das ist einfach gerade eine Notlösung, das merkst du leider. Weil ich kann da jetzt zumindest kein Konzept dahinter sehen, wo man jetzt sagt, okay, langfristig werden die jetzt groß gepusht. Vom Charakter, vom Gimmick her würden die ja zwar zusammenpassen, aber das ist so ein Undercard-Tech-Team, was halt auch nicht lange bestehen wird, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich meine, ich grundsätzlich glaube ich ja auch, dass man diese Jobber-Tech-Teams ja auch braucht, um Leute over zu kriegen. Ich mag Tyler Breeze mehr als Fandango. Ich finde Fandango im Ring, also Fandango ist halt für mich nur dieser Tänzer und ich finde ihn im Ring sterbenslangweilig. Also was ich in der WWE von dem gesehen habe, als der, wie hieß der früher, Johnny Curtis oder so?
Ja.
Keine Ahnung, der, ob er da besser war mit einem anderen Gimmick. Deswegen ist das, Tyler Breeze tut es mir ein bisschen leid. Weil das Gimmick wiederum, obwohl das ja auch eher so ein Oldschool-Gimmick ist, finde ich, der macht das halt einfach super. Also ja. dieser, wie er zum Ring geht und mit diesem Selfie-Stick und so, also in NXT würde ich den komplett abfeiern. Es ist natürlich schwierig auch wieder für die breitere Masse, das zu etablieren. Ich glaube jetzt nicht, dass denen irgendwie genau ein Aufstieg bevorsteht, den beiden. Das sind halt die lustigen Typen, die halt ein Dark Match mal machen oder die Leute ein bisschen anheizen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie eine große Rolle spielen.
Ja, ich befürchte es halt fast auch. Ich muss sagen, ich finde diese Kombination ehrlich gesagt ganz, ganz reizvoll, weil gerade aus diesen Arrogant Heels kann man halt eigentlich viel machen. Also die haben beide eigentlich ausreichende Ausstrahlung, sind okay im Ring. Ich finde Tyler Breeze noch attraktiver im Ring als Fandango auf jeden Fall, der auch nicht schlecht ist. Also haben wir schon weitaus Schlimmeres gesehen. Ich glaube, wenn man den beiden ein bisschen Freiraum lassen würde zur Charakterentwicklung, wie es ja zum Beispiel bei The New Day passiert ist, dann glaube ich, können die daraus durchaus was machen. Die Frage ist eben, ob sie diese Freiräume bekommen, weil, wie der David ja gerade schon gesagt hat, sind die ja jetzt nicht sonderlich beliebt beim Office und entsprechend, glaube ich, haben die es einfach auch schwer, da eine vernünftige Position zu kriegen. Diese Fehde, die sie gerade mit Goldust und R-Truth da am Köcheln haben, das wird ja auch im Sande verlaufen danach, oder die werden sie verlieren und dann haben sie Golden Truth und der Rest ist halt dann so irgendwo in einem Undercard.
Ja. Sehe ich auch so. Sie sind aber auch nicht besonders beliebt beim Publikum. Also das ist einfach, das ist nicht over. Kann man natürlich jetzt wieder argumentieren, dass es Schuld vom Office ist, ja, weil sie halt keine vernünftige Story haben oder so oder nicht vernünftig eingeführt werden. Aber ich fand Fandango war nie over. Sein Tanz war over.
Ja.
Das war lustig. Die Musik war over, aber Fandango war nie over als Wrestler. Sobald er gewrestelt hat, Totenstille.
Beim
Tanzen waren es alle super dabei.
Ich finde es übrigens auch immer traurig, dass WWE waren immer so irgendwie hier in Europa sind, auf einmal wieder den Fandango auspacken und hoffen, dass die Crowd
das sich erinnert, geht. Ja.
So diesen einen Moment nochmal wieder aufleben lassen und irgendwann denkt sich auch die Crowd so, Leute, leckt uns doch. Also warum sollen wir denn jetzt da wieder den blöden Fandango-Tanz machen, der ja auch überhaupt gar nicht zum Gimmick mehr passt?
Ja.
Also das verstehe ich halt eben irgendwie nicht. Aber ich befürchte halt eben auch, dass die beiden mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit versinken werden. Tyler Breeze sehe ich aber nach wie vor halt eigentlich als einen modernen Rick Martell irgendwie, gerade was den Entrance angeht, finde ich absolut klasse. Klar, am Kampfstil kann man hier und da noch ein bisschen arbeiten und so ein bisschen mehr Story in die Kämpfe reinbringen, aber grundsätzlich finde ich, hat er eigentlich alles, um ja, zumindest in der IC-Division oder um den US-Title irgendwie mitzufehlen.
Aber ich glaube, genau das ist ein Problem, dieses Rick Martell-mäßige, das ist halt oldschool und das Publikum hat sich einfach geändert. Und das merkst du einfach. Du merkst ja, dass die realbezogenen Charaktere immer besser ankommen als die comichaften. New Day Ausnahme, aber die machen halt auch einfach Entertainment.
Aber New Day ist halt auch ist sehr schwer. Ja, aber New Day sind ja auch irgendwie so quietschig modern, dass es halt eben schon wieder cool ist irgendwie, ne? Mit diesen Einhörnern und
Kram. Ja. Das ist halt wichtig, weil als Heel mit so einem Comic-Gimmick schwierig aktuell.
Ja, das stimmt. Aber New Day haben wir ehrlich gesagt als schweifen wir gerade ein bisschen ab, aber egal. New Day haben mir aber als Heels besser gefallen.
Ja, mir auch.
Also ich finde die halt jetzt schon wieder zu weich gespült irgendwie.
Ja, ich mag halt beide Inkarnationen, mag ich eigentlich sehr gerne. Also es ist natürlich, die sprechen natürlich diese Internet-Zielgruppen-Meme-Zeug und so, sprechen die ja perfekt ab. Und ich finde es halt lustig. Mir sind sie noch nicht überdrüssig in ihrer Face-Rolle. Ich finde auch das mit diesem Müsli da, Frühstückszeug. Ja, finde ich lustig. Ich finde nach wie vor lustig, dass er seine Trombone mitbringt. Können wir aber auch vorstellen, dass bei New Day irgendwann auch mal, dass du da halt genug gesehen hast.
Ja, das fände ich halt extrem schade, weil New Day hat, oder dieses Gimmick von The New Day hat es ja tatsächlich geschafft, so drei vollkommen bedeutungslose Mit- und Underkader in einem Stable zusammenzubringen, der absolut funktioniert und auf einmal sind die drei unterhaltsam.
Ja, also Kofi Kingston gerade, der hatte bei mir diese sogenannte Go-Away-Heat. Ich wollte den nicht mehr sehen in seinem Jamaika-Gimmick da noch. Und dass ich den mal echt mag wieder, das ist große Kunst.
Und auch, dass er auf einmal am Mikrofon unterhaltsam und lustig ist. Und so, vorher war er so, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber der klang halt voll so blass einfach am Mikro und immer nur der faire Sportsmann und der hat hier nie einen Charakter gehabt.
Wobei, man darf nicht die Fehde gegen Orton vergessen, wo er erstmals gezeigt hat, was er eigentlich kann.
Ja, aber das ist auch schon 10 Jahre her.
Aber er wird meiner Meinung nach absolut falsch eingesetzt. Auch ja, jetzt natürlich. Noch hat er eigentlich mehr drauf, aber...
Ja, aber das ist an die Orton-Geschichte, ich will mich weiter abschweifen, aber ganz kurz an diese Orton-Geschichte kann ich mich auch noch erinnern und ich fand halt, dass der da nicht over war. Ich habe dem das nicht abgenommen, dass da plötzlich Kofi Kingston steht und den Champion herausfordert. Aber gut, ist auch ein paar Jahre schon her.
Ja, das ist das Problem, danach kam ja halt nichts mehr.
Dann haben sie das war das Problem. Aber man hätte halt drauf aufbauen können. Also Potenzial haben die Jungs am Mikrofon generell, auch die Chemie vor allen Dingen. Du merkst ja, die drei, die funktionieren zusammen einfach sehr gut.
Absolut,
ja. Das ist ziemlich schrecklich, auch am Mikrofon, wenn man die interviewen muss. Das habe ich ja bei WrestleMania festgestellt. Ich muss das Video noch irgendwann online stellen, weil das war so chaotisch mit denen. Da habe ich mit Big E und Kofi habe ich das Interview gemacht und die haben mich dann aus meinem eigenen Interview rausgeschmissen.
Klingt sehr lustig, mach das mal. Stell das mal online.
Mach das mal. Also danach kamen nur die Kollegen von 2K, kamen dann zu mir und meinten so, Dude, you just got roasted. Ja, so war das. Ein weiterer Kandidat, der dann sein Debüt im Main-Roster auch sehr überraschend gemacht hat, fand ich, beim Raw nach WrestleMania, war Apollo Crews, der ehemalige UHA Nation, den man ja vielleicht noch aus den Independent-Ligen so ein bisschen kennt. Und da bin ich sehr... Naja, soll man sagen. Ich war zum einen überrascht, zum anderen habe ich aber auch nicht erwartet, dass man ihn jetzt so schnell hochbringt. Und zum dritten ist es halt so, dass ich auch gar nicht sehe, warum man ihn jetzt hochgebracht hat. Also vielleicht, ich glaube, ich höre den Simon da schon schnaufen. Was denkst du darüber?
Nee, ich habe nicht geschnauft. Ich trinke hier noch weiter ein Käffchen. So. Wir nehmen das ja hier am frühen Morgen für mich auf, was das angeht. Ja, Apollo Crews. Ich finde den Typen also unglaublich athletisch. So, ne? Ich glaube, der zeigt auch noch nicht alles, was er kann. Aber und er ist halt so ein Strahlemann. Der hat ja dieses Rocky Balboa-Gimmick, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja.
Aber die Frage ist immer, also ich, was mir bei seinem Charakter halt eben fehlt, ist, wer ist das überhaupt?
Ich glaube, das ist das Problem. Die haben ihn meiner Meinung nach zu früh hochgeholt und er hatte bei NXT noch gar keine Zeit, seinen Charakter richtig zu formen.
Ja.
Also im Ring ist er bärenstark, nur er kommt mir halt momentan vor wie ein Shelton Benjamin im Ring super, aber er hat noch kein richtiges Gimmick.
Ja.
Und bei ihm können wir zum Beispiel gut vorstellen, so ein Underdog, der halt wie damals Jeff Hardy quasi immer gegen alle kämpft, versucht sich durchzusetzen. Ich glaube, damit könnte er auch eine Connection kriegen zum Universe, aber aktuell ist er halt einer, wo ich dann denke, oh nein, den verhunzen sind quasi, weil er ist im Ring stark, aber wie soll er denn eine Connection aufbauen, wenn er kein Gimmick hat?
Ja, ja. Also er ist auch noch zu glatt einfach, oder? Also
genau.
Auch in den Interviews ist er halt einfach nur so, ja, und ich möchte jetzt einen tollen Kampf abliefern und mein Bestes geben und so. Das funktioniert doch heute gar nicht mehr, oder?
Ja, glaube ich. Also er hat noch keinen richtigen Charakter. Im Moment ist er einfach der Strahlemann, der halt an sich glaubt und total sympathisch wirkt und so. Aber der braucht halt ja eine vernünftige Storyline auf jeden Fall. Und ein Profil.
Ja.
Vernünftiges. Ich mag den aber, ich sehe den gern. Also ja. Ich hoffe auch, dass der sich da durchsetzen wird. Und ich finde den mega athletischen Typen, Wahnsinn.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe den ja so ein paar Mal live gesehen und bei WXW damals. Und ich bin, was die seine In-Ring-Skills angeht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Klar sieht das alles geil aus, was er macht, allein durch die Masse und die körperlichen Voraussetzungen, die er ja hat. Andererseits finde ich aber auch wiederum, dass sich seine Moves sehr, sehr schnell wiederholen. Also ich habe immer das Gefühl, ich sehe den gleichen Kampf immer, immer und nochmal und nochmal. Und das hat er irgendwie bis jetzt noch nicht geschafft abzustellen. Also ich befürchte halt auch, dass er halt immer diese 7-8 Minuten Kämpfe bekommt, maximal, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger, und da eben dann sein Repertoire runterspult. Und damit kann man eben die Crowd auch töten im Prinzip.
Genau das meine ich ja quasi. Ich glaube, das ist das Problem. Bei NXT hätte er eigentlich genau das machen müssen, dass man ihm mal ein langes Match gibt, dass man ihm halt zeigt, wie erzählst du auch im Ring eine Storyline. Und das hat er halt nicht. Im Grunde genommen haben sie ihn einfach meiner Meinung nach ein paar Monate viel zu früh aufgebracht.
Ja.
Das könnte halt zum Verhängnis werden.
Ja, ich habe halt das Gefühl, sie wollten halt einfach irgendwie so das, die brauchten noch ein glattes Babyface irgendwie in der Mitte der Card und den man immer wieder mal reinschmeißen kann, notfalls auch in die Undercard irgendwie, der so ein bisschen gute Stimmung reinbringen kann, aber so richtig einen Plan sehe ich da jetzt eben nicht hinter.
Ja, richtig. Das kann durchaus sein, ja.
Und ein anderer, den sie ja dann auch gleich mit ein bisschen mehr Impact reingeschmissen haben, ist Baron Corbin, ein Sieger der Andre the Giant Battle Royale, die ja bekannterweise rein überhaupt gar nichts bringt. Trotzdem muss jetzt irgendein armer WWE-Mitarbeiter immer diese riesen Statue mitschleppen. Ja, was ist eure Meinung zu Baron Corbin? Ich habe in den letzten Ausgaben schon so ein bisschen breit getreten hier. Ich finde den ja ganz gut, ehrlich gesagt. Ich mache den auch bei NXT. Vielleicht fangen wir auch beim Simon mal an.
Also ich finde, der hat sich wahnsinnig verbessert, so in seinem in der NXT-Zeit. Das Problem ist so ein bisschen, ich mag sein Wrestling jetzt nicht wahnsinnig gern, also der hat halt auch nur seine 3-4 Moves gefühlt, aber er hat ein unheimliches Charisma, finde ich. Also der hat halt so ein krasser Typ irgendwie, der zum Ring kommt, und ich könnte mir vorstellen, dass der nochmal richtig groß wird.
Sehe ich ähnlich. Also er könnte groß werden, aber momentan sehe ich das nicht, weil im Ring ist er, für mich persönlich, ist er halt zu langweilig. Also ich schaue mir die Matches von ihm nicht gerne an. Von der Ausstrahlung her hat er halt was, aber er macht meiner Meinung nach auch noch zu wenig daraus. Also er ist halt momentan einfach nur so einer, ja, er hat was Arrogantes an sich, so von wegen, ich hau alle weg, aber so die Differenz zwischen ihnen und anderen, die halt auch so sind, die fehlt mir halt noch.
Das ist wieder dieses alte WWE-Problem, dass die Charaktere halt nicht genug Zeit haben, quasi sich zu entwickeln, und dass man das auch sieht. Wenn du jetzt beispielsweise im Network guckst, diese ganzen Shows, zum Beispiel Breaking Ground oder so, das war ja diese Show über das Performance Center und die Leute, die da halt quasi...
Hab ich gesehen.
Und da hat er ja, da entwickelt er ja mehr Charakter quasi in dieser Show. Da erfährst du ein bisschen mehr über ihn, wie er halt tickt, was dieses Lone-Wolf-Zeug, dieses Gimmick da von ihm angeht. Das Problem ist, das sehen halt die Zuschauer jetzt nicht bei Raw.
Genau, und das zeigen sie auch nicht. Sie unterstützen das ja auch nicht in der Storyline. Eigentlich
genau
das machen, weil sein Real-Life-Charakter ist eigentlich ein sehr guter Charakter.
Genau, wenn ich von dem halt, da ist er bei mir quasi so ein bisschen overgegangen halt einfach. Aber das müssen halt auch die Leute checken.
Ich finde halt auch, dass da muss einfach jetzt noch eine vernünftige Storyline hinter, um dem Charakter Tiefe zu geben. Das ist eben das, was wir eigentlich heutzutage ja brauchen. Wir brauchen halt Charaktere, die nicht nur platt sind, gut oder böse, sondern du willst ja den Menschen dahinter mal 100 irgendwie haben, damit du wirklich mit dem eine Verbindung aufbauen kannst. Und das ist gerade das Problem. Also momentan ist es einfach so, dass zum Beispiel Baron Corbin, ja, der ist halt böse und verhaut aktuell Dolph Ziggler, aber jetzt auch nicht so in dem Maße, wie man das vielleicht von so einem dominanten Typen einfach erwarten könnte. Also dann verliert er halt hier mal, dann wird er da wieder an der Nase rumgeführt. Also es ist einfach auch wieder so eine halbgare Sache in meinen Augen, mit einem Wrestler, aus dem man vielleicht jetzt noch nicht sofort. Ich meine, der ist auch noch relativ grün, der ist noch nicht so ewig lang dabei. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, auf lange Sicht mit dem viel machen, eben gerade, ja, weil, wie er schon gesagt hat, also die Ausstrahlung ist halt einfach da. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn der ein paar gute Fäden bekommt, noch ein bisschen mehr Erfahrung im Ring sammelt, ein bisschen runder wird, auch was die Kämpfe angeht, dann kann der, glaube ich, da auch, jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in 2, 3, 4 Jahren auch gut oben mitmischen.
Ja, so diese Charakterentwicklung vorausgesetzt, ne? Ja, und das ist halt immer dieses Ding. Die WWE macht halt häufig auch ihre Shows so ein bisschen für die Leute, die halt da mal wieder reinschalten, ja? Die jetzt das nicht jede Woche verfolgen und die da mal wieder reinschalten und dann verstehen sie das sofort. Ja, da kommt dieser Typ, der ist irgendwie böse, ja? Der ist halt, der guckt halt finster und sowas. Das Ding ist aber, ich glaube, dass wir derzeit so eine Bewegung haben im Wrestling, dass das wieder mehr an so ein Hardcore-Publikum geht. Das siehst du ja auch irgendwie an den Einschaltquoten, die gehen ja auch beständig zurück. Das siehst du an dem Network, das holt sich ja nur jemand, der Wrestling-Fan ist und nicht irgendwie so ein zufälliger Zuschauer.
Ja. Das trifft es sehr, sehr gut, beziehungsweise du sagst genau das, was ich auch denke. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie so Mitte der 90er, wo wir auch bei der WWE das Problem hatten. Da waren auch die Gimmicks sehr klar getrennt und es war teils comichaft und teils überzeichnet und das Publikum ging dann irgendwann ein bisschen weiter weg und sobald halt jemand real wird, hat es funktioniert und das fehlt mir momentan ein bisschen. Gerade bei Baron Corbin könnte man etwa von der Storyline her es einfach machen, dass er einfach von der Arroganz her sagt, von wegen, ich bin der Beste und hier, ich sag mir, lass mir gar nichts sagen, unterbricht Matches oder haut irgendwelche Leute Backstage um. Dass er halt einfach diese, ich bin alleine, ihr könnt alle kommen, ist mir scheißegal. So in der Art könnte man ihn rüberbringen, es wäre glaubhaft und es würde dann auch wieder eine Connection stattfinden.
Ja, wo das wunderbar funktioniert, ist ja Kevin Owens.
Wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Also der ist ja over wie Hulle und ist einfach er selber. Also ihm nimmt man das ja einfach ab, dass selbst wenn er sagt, hier, Sami Zayn hat mir, oder wenn Sami Zayn auch sagt, hier, er hat mir meinen Spot weggenommen, also den beiden nehme ich das einfach ab, weil sie halt ihren Charakter oder ihre Persönlichkeit auch einfach so nach außen tragen und da funktioniert das auch ausgezeichnet.
Ja, und auch diese kleinen Details, zum Beispiel, wenn Kevin Owens und Jericho als mal dieses Tech-Team da hatten, gehen sie an diese beiden Typen vorbei, Backstage, die Popcorn haben, ja?
Ja.
Und der Jericho haut dem einen Typen das Popcorn aus der Hand, ja, und Owens nimmt das Popcorn und isst davon, weißt du? Das sind halt diese kleinen Details, ja, die einfach dazugehören, den Charakter halt noch vielschichtiger zu machen und noch überzeugender zu machen und sowas. Und sowas bräuchte halt auch ein Corbin. Ja. Da habt ihr völlig recht, dass der halt nicht einfach nur finster zum Ring geht und so. Ja, alles toll, aber da muss halt mehr kommen.
Wobei ich da noch glaube, die WWE unterschätzt halt noch eine Sache. Im Vergleich zu damals gibt es halt mittlerweile Internet und Social Media und die Fans wissen, was im Privat abgeht. Also die wissen halt, dass Kevin Owens und Sammy befreundet sind. Mhm. Aber es stört die nicht. Also es ändert ja nichts an seinem Heel-Verhalten. Aber die Leute wissen mittlerweile den Background. Und gerade bei Baron Corbin könnte man das halt sehr gut einbauen.
Ja, genau. Ja. Ich fand, nochmal auf Kevin Owens zurückzukommen, ich habe letztens da auch, hatte er auch ein kurzes Video irgendwie auf Twitter gepostet, wo er an seinem Geburtstag irgendwo bei einer Hausshow antreten musste. Und er guckt dann einfach nur in die Kamera und meint so, heute ist mein Geburtstag und ich muss, keine Ahnung, hier in Kansas antreten, der schlimmste Tag meines Lebens. Und geht dann zum Ring. Das sind halt so Sachen, weißt du, das ist auch super geil und da kannst du heute auch mit spielen. Es wird aber eben nicht oft genug gemacht eigentlich, um die Charaktere aufzubauen.
Ja.
Ja. Ja, und springen wir dann vielleicht mal weiter zum nächsten Paar, beziehungsweise zu den Damen eigentlich, wo jetzt ja Emma, die ja so ein bisschen hin und her gesprungen ist zwischen WWE, Main Roster und NXT, jetzt ja dann doch wieder im Main Roster angekommen ist und gleichzeitig auch Dana Brooke mit hochgebracht hat, die jetzt ja beim letzten Raw mit aufgetaucht ist. Finde ich persönlich eine gute Kombination und ich mag Emma auch sowohl von ihrem In-Ring-Style her sehr gern und vor allem auch von ihrem Auftritt, den finde ich ganz fantastisch und der neuen Musik und so. Ich finde, die hat sich echt weiterentwickelt und die könnten da gemeinsam die neu erstarkte Ladies Division so ein bisschen aufmischen. Wie seht ihr das, David, vielleicht?
Also erst einmal, was heißt neu erstarkte Ladies Division? Was sie momentan machen, ist halt genau das, was sie hätten nicht machen sollen, weil die nutzen das Potenzial nicht. Also bei WrestleMania hast du es halt schon gesehen, okay, jetzt hast du halt richtig drei Diven da, wo alle einfach großen Respekt haben, die was im Ring können, die am Mic was können. Und was machen sie? Im Grunde genommen die Storylines danach, die erinnern eigentlich an die Zeit davor. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, nur halt, dass jetzt andere Personen da sind. Und das siehst du ja auch aktuell an der Champions-Fehde. Das ist, ja, das Publikum ist nicht mehr richtig dabei, weil es hat halt wieder was wie vor einem halben Jahr hättest du dieselbe Fehde gehabt.
Liegt das an Natalia?
Nein, Natalia hat eigentlich viel mehr drauf, auch am Mick. Es ist einfach das Skript. Und das Skript erinnert mich einfach an die Zeit wie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Die Frauen werden oft als zickenhaft, tussihaft ein bisschen jetzt dargestellt, was sie eigentlich gar nicht verdient hätten, weil die können viel mehr. Die können halt einfach einen Real-Character machen und authentisch sein. Haben sie bei NXT gezeigt. Und die Matches sind toll, wenn sie können. Aber momentan werden sie wieder eingeschränkt und ich sehe da keine Diven Revolution jetzt gerade mehr.
Also ist zumindest ein bisschen stocken geraten, da stimme ich dir durchaus zu.
Also ich, das ist halt ein bisschen schwierig. Die haben ja nicht wahnsinnig viel Zeit auch, ne? Die Frauen, die müssen eigentlich viel. Eigentlich bräuchte es ja eine Frauenshow, ne? Das ist ja meine Meinung. Aber die wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben, weil das noch zu wenige Interessenten hat. Aber ja, also ich finde diese Fehde Natalia versus Charlotte, wo auch noch dann irgendwie Ric Flair im Mittelpunkt steht und ein vollkommen gelangweilter Bret Hart bei irgendeinem Pay-Per-View auftaucht und so, das hat mit Diva Revolution nichts zu tun. Das, da stimme ich zu. Und Sasha, wo ist Sasha Banks?
Weiß gar nicht, war die nicht auch angeschlagen irgendwie und deswegen ist er erstmal so ein bisschen aus den Shows rausgekommen. Ich verstehe es halt auch nicht. Also.
Keine Ahnung, aber was halt, er sagt es ja schon richtig, das Hauptproblem ist ja momentan, oder ist wieder bezeichnet, Ric Flair steht im Mittelpunkt, wo zwei Diven gegeneinander kämpfen und Fäden, die eigentlich richtig was drauf haben. Und das ist ja wieder der falsche Ansatz, weil eigentlich hätte die das gar nicht nötig, mit Ric Flair da rumzulaufen oder ähnliches. Aber der Fokus wird immer mehr von den Diven weggenommen. Das ist, ich verstehe es halt nicht.
Ich finde halt, von Anfang fand ich das gar nicht so verkehrt, dass man Ric Flair damit eingebaut hat. Einfach um Charlotte als Charakter so ein bisschen zu etablieren. Ja. Aber jetzt inzwischen ist sie eigentlich stark genug, um das selber zu machen. Also deswegen, ich finde, da sollte jetzt auch irgendwann einfach der Split kommen und wie der Simon gerade schon gesagt hat, also warum man da Bret Hart noch reingebracht hat, der offensichtlich nicht fit und auch gar keinen Bock auf diesen aktuellen WWE-Zirkus hat, das habe ich halt auch nicht verstanden. Also ich fand diesen Auftritt bei Payback auf der einen Seite zwar so ganz nett, so als emotionaler Crowdpleaser, aber auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, so warum ist er da? Also er hat jetzt ja auch keinen großen Sinn und Zweck erfüllt und wie ihr gerade auch schon gesagt habt, also es hat im Prinzip hat diese Fehde eigentlich die Geschichte weg von den Damen genommen und hin zu zwei Oldtimern, die eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten.
Ja. Ich hoffe, das habe ich, bevor wir gerade hier diesen kurzen Break-up hatten, ich hoffe, dass das halt die Abschiedsvorstellung für, oder eine Abschiedsart, Abschiedsgeschenk für Natalia ist, dass sie nochmal halt irgendwie da um den Titel kämpft, weil ich habe halt gelesen, dass die eventuell dann auch zurücktreten möchte. Und danach hoffe ich endlich, dass wir die Becky Lynches und die Sasha Banks und die Dana Brooks und so weiter dann mal in Aktion erleben können.
Wie seht ihr denn die Aussichten für Emma und Dana Brooke in der im Hauptroster?
Ganz ehrlich, ich glaube, alle Diven haben momentan dasselbe Problem beziehungsweise dieselbe Chance, dass es, wenn die ein bisschen besser gepusht werden beziehungsweise sie halt ein bisschen mehr Freiheit auch hätten, dann hat auch eine Emma zum Beispiel Chance, Potenzial, aber wie sollen die halt eine Connection aufbauen oder over werden, wenn sie halt keine Zeit haben? Wenn die nur ihre Mini-Promos haben, wenn überhaupt, und die dann auch noch 0 auf 15 sind. Das ist halt das Problem. Bei NXT hatten sie alle mehr Zeit und Potenzial haben sie. Also egal ob Emma oder Dana Brooks, die haben Riesenpotenzial, aber die müssen das auch abrufen dürfen.
Mhm.
Das ist so das Problem, was ich aktuell sehe.
Die müssen nichts hinzuzufügen, sehe ich ganz genauso.
Dann machen wir doch gerade mal, oder wagen wir doch den Blick mal ins NXT-Roster. Da wurde ja schon seit langem gerüchtet, dass die noch vor WrestleMania amtierenden Champions Bayley und Finn Balor ja irgendwann den Sprung schaffen sollen und sind immer noch nicht da. Liegt das einfach daran, weil das Roster jetzt aktuell zu ausgedünnt ist, oder sollte man die erstmal noch ein bisschen da unten halten, um zu sehen, wie sie sich da entwickeln?
Nee, also sowohl Bayley als auch Finn könnten am Montag jetzt bei Raw auftreten und das wird funktionieren. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass das ein relativ, relativ dünnes Roster ist gerade, dass sie noch da unten sind.
Oder andersrum, das andere ist zu voll. Also find ich, weil man muss aber denken, die anderen, die Verletzten, die kommen jetzt langsam wieder und dann TV-Zeit mal runterrechnen, dann wird es langsam richtig eng. Also ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen. Also ich bin froh, dass Finn gerade noch nicht debütiert und Bayley auch nicht, weil die würden ein bisschen untergehen, sobald halt Cena und Co. wieder da sind.
Ja. Könnte man sich Finn Balor als neuen Anführer des Bullet Club vorstellen, dass sie das wieder aufleben lassen, dass er den Balor Club übernimmt und AJ Styles rauskloppt?
Das kann man sich sehr gut vorstellen. Das Ding ist, sie müssen es halt vernünftig erklären. Also ich finde auch, dass sie die ganze Bullet Club-Geschichte eigentlich für den Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht das in Japan verfolgt hat und das nicht so kennt, dass das ein bisschen zu kurz kam
Ja.
irgendwie. Warum sind AJ Styles und Doc Gallows und so befreundet? Hä, was? Was für ein Club und so? Und deswegen, wenn jetzt noch Finn da mit reinkommt, dann und der auch noch nicht bei Raw debütiert hat, ist, glaube ich, weiß ich nicht, ein bisschen too much, oder?
Zumal das Stable in Anführungszeichen auch viel zu schwach dargestellt wird, meiner Meinung nach. Also es ist halt keine Dominanz wirklich da. Und ich glaube, das müsste man erstmal machen, dass die halt als wirklich ernsthaftes Stable dargestellt werden. Dann würde es Sinn ergeben, wobei ich glaube, dass Finn auch vom Unique Gimmick her auch alleine, glaube ich, besser dran wäre.
Ja,
Denke ich auch.
das denke ich auch. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Gallows und Anderson gerade, weil die ja im Prinzip ja auch so Quereinsteiger gerade ins Main-Roster sind. Ich habe da mal, ich weiß gar nicht, als die das erste Mal aufgetaucht sind, wurde auch etwas geschrieben darüber, dass deren Auftritt vergleichbar wäre mit dem ersten Auftreten der NWO, was ich halt überhaupt gar nicht verstanden habe, weil es komplett außer Relation gerissen worden ist. Also, was David gerade auch schon gesagt hat, also es fehlt einfach. Auch da wieder, es fehlt halt die Darstellung dieser neuen Gruppierung oder dieses neuen Tag-Teams. Warum sind die so stark? Da reicht es nicht, dass sie ständig nur erzählen, dass sie aus Japan kommen und da ganz viele Titel gehalten haben. Da muss dann eben auch den Worten Taten gefolgt werden im Prinzip. Und das wird ja im Prinzip eigentlich nicht gemacht, weil letztlich ist dieser ganze Impact vom Bullet Club ja genommen worden, dadurch, dass ja AJ Styles mehr oder minder deutlich verloren hat gegen Roman Reigns bei Payback. Also jetzt lassen wir mal die zwei Neustarts außen vor, aber DQ-Sieg kann jeder mal erringen oder sonst was. Aber trotzdem haben die jetzt ja eigentlich relativ wenig Impact gehabt, als sie reingekommen sind. Außerdem hätte man halt einfach, in meinen Augen, auch schon innerhalb der ersten Wochen viel mehr machen können. Und vor allem, vielleicht hätte man sie auch nicht so früh antreten lassen sollen in einem regulären Match, sondern dieses Outsider-Ding halt noch ein bisschen länger durchziehen.
Sehe ich genauso, ja.
Ja, eben genau dieses Outsider-Ding, das hätten sie viel länger ziehen müssen. Und ich fand es auch fatal, dass sie halt bei Payback, ja, wie die gehandelt haben, es war halt unlogisch. Also
Ja.
dass sie dann einfach ja abdüsen und keine Schnitte haben und Co. Das ist halt einfach. Die hätten das ähnlich machen müssen wie bei Nexus damals. Die kommen rein, scheiß auf den Main Event, die zerstören den einfach dann in dem Moment. Und dann hast du direkt schon irgendwie ein Interesse, was ist denn da los? Warum? Weshalb? Aber so ist halt, ja, jetzt sind sie im Match und jetzt sind sie im Grunde genommen einfach nur, ja, es sind zwei weitere im Roster.
Ja, also es war halt auch dieses Ding, wo sie eingreifen und dann auf einmal ist quasi dieser Eingriff vorbei. Und es wurde auch nicht mehr erklärt, wo sind die jetzt auf einmal hin? Auf einmal geht der Kampf regulär weiter. Habe ich nicht verstanden.
Ja, das Payback-Ding war sowieso so ein bisschen overbooked da mit Stephanie und mit Shane und sowas, ne? Ich fand, es war ein gutes Match. Also,
Ja.
wahrscheinlich gut. Und AJ Styles war völlig brillant in diesem Match. Aber ja, diese Bullet Club-Geschichte, das ist halt einfach noch nicht richtig erklärt. Ist einfach noch
Ja.
nicht richtig over, ja.
Ja, ich hoffe, da muss halt eigentlich noch was kommen, einfach, um da so ein bisschen auch die Leute wieder mit reinzukriegen. Also ich befürchte halt, dass der Bullet Club, also das sind beides sehr gute Wrestler und die funktionieren auch als Tag Team sehr gut, aber ich befürchte eben auch, dass die beiden in der Bedeutungslosigkeit irgendwann verschwinden könnten oder nur halt als Anhängsel von AJ Styles oder Finn Bálor oder wem auch immer da fungieren
Ja,
könnten.
wobei jetzt eine Gegenfrage: Glaubt ihr denn, dass man die überhaupt noch overkriegen kann? Weil ich finde, der erste Eindruck ist meistens der wichtigste. Und wie soll man das denn jetzt noch gerade kriegen?
Ich glaube schon, dass das noch geht. Die sind ja nicht völlig gefloppt. Das ist ja nicht das Problem. Das ist, die sind bei der schon so beeindruckenden Erscheinung. Das Wrestling ist sehr solide und die brauchen halt, finde ich, eine richtige Story.
Ich glaube auch, dass man da mehr draus machen kann, aber vor allem muss man es halt darüber machen, dass die Aggressivität und diese Ruchlosigkeit, die den Bullet Club immer ausgezeichnet haben, die musst du halt in den Vordergrund stellen. Das machst du aber eben nicht, indem sie ein reguläres Match gegen die Usos bestreiten oder ein Elimination-Match gegen Roman Reigns verlieren, weißt du? So funktioniert das halt nicht. So ein Bullet Club muss halt mit miesen Methoden irgendwie zum Erfolg kommen und die Leute hinterrücks verprügeln und aufs Übelste einfach vermöppen, um dieses schöne Wort mal wieder zu benutzen. Anders geht das mit dem Bullet Club nicht.
Vor allen Dingen, sie brauchen ja noch nicht mal Siege. Theoretisch kann man sogar machen, dass sie jedes Match einfach irgendwann austicken und sagen, scheiß auf den Ref und den hauen sie um und DQ-Niederlagen, aber dass halt diese Aggressivität, wie du schon sagst, dass die muss rüberkommen.
Ja, eben. Und das fehlt jetzt halt eben, weil sie sich ja im Prinzip nach dieser, das war in der ersten Woche, diesen Start gegen die Usos fand ich gar nicht so verkehrt, auch wenn ich die Usos nicht mag, aber das war aber okay, dass sie dann da eingegriffen haben, die beiden verhauen haben, alles gut, aber dass sie dann im Prinzip 2 Wochen später schon das erste reguläre Match haben und damit ja komplett aus dieser Rolle rausspringen, dieser, das sind die Fremden aus Japan und wir haben so ein großes gehört, auf einmal sind sie einfach da. Das ist so das Langweiligste, was man sich eben vorstellen kann.
Genau.
Und so. Muss man halt mal sehen, wie das mit den beiden weitergeht. Ich glaube aber auch, dass man aus denen noch was rausholen kann, wenn man da entsprechend Zeit und Mühen investiert in die beiden. Ja. Wo wir gerade bei Clubs sind, es mehrt sich ja langsam bei NXT auch ein TNA-Club, so ein bisschen, wenn man mal das in das Roster reinschaut. Wir haben Samoa Joe, wir haben einen Austin Aries und jetzt ist Eric Young auch noch aufgetaucht, wobei der wohl offiziell noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Dann steht noch der Name Bobby Roode irgendwo im Raume, der eventuell auch noch irgendwann kommen soll. Ist das zu viel NXT, zu viel TNA für NXT, David?
Nein. Kommt doch immer drauf an, wie man die einsetzt, sagen wir es mal so rum. Bei NXT geht es ja darum, dass die Gegner gepusht werden, Talente, ein Profil erhalten und ähnliches. Und da finde ich das schon sehr gut. Ich meine, gerade jetzt aktuell die Fehde mit Samoa Joe und Finn, das hat schon was. Also das hat Finn für mich schon noch ein Level höher gebracht, was Authentizität angeht und Aggressivität. Es ist halt nur die Frage, wie die sie halt einsetzen. Wenn sie halt sich nur auf die fokussieren, wäre schlecht, meiner Meinung nach. Weil dann ist der Sinn dahinter nicht da. Aber um die zu pushen und auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, genau richtig.
Ja, Samoa Joe hat ja wunderbar funktioniert.
Ja, überraschend.
Ja, absolut brillant. Er ist ja auch ein brillanter Charakter einfach. Und TNA wird jetzt gerade so ein bisschen leer gekauft, möchte ich fast sagen. Ne? Aber ich glaube, das Problem bei TNA ist ja eher, dass die guten Leute nicht mehr bezahlen können.
Ja.
Und ich denke, das wird einfach mal jetzt ausprobiert von NXT. Ist ein Eric Young, kriegen wir den Over hier, kriegen wir einen Bobby Roode, der, glaube ich, für irgendeine Tour auch schon, NXT-Tour ist er, glaube ich, schon gebucht. Und die werden sich jetzt mal angucken, wie das so funktioniert. Ich sehe die aber nicht, ich sehe jetzt nicht, also klar, als Fan sieht man halt Eric Young und denkt TNA. Ja. Aber das ist ja, keine Invasion oder irgendein Stable oder sowas. Deswegen, also mir ist einfach vollkommen wurscht, wie die Leute herkommen.
Hauptsache, sie funktionieren halt, ne? Ja, also bei Samoa Joe muss ich auch ehrlich sagen, da war ich sehr überrascht darüber, dass er auf einmal wieder Bock aufs Wrestling hat. Ich habe bei TNA habe ich das Gefühl gehabt, dass sie ihm so diese sämtliches Feuer irgendwie ausgesaugt haben. In diesen Jahren mit diesen ganz vielen schrecklichen Gimmicks, die er gehabt hat, und auf einmal hat er wieder Spaß am Wrestling und das merkst du halt eben, dass er da wieder Feuer und Flamme auf einmal wieder ist. Und ich hoffe eben auch, dass man das bei Leuten wie Bobby Roode oder auch Austin Aries wieder sieht. Bei Austin Aries bin ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, weil da fand ich seine ersten Auftritte jetzt vergleichsweise belanglos.
Wobei er war auch bei TNA, fand ich halt nie die Charisma-Bombe so die gezogen hat, das ist Samoa Joe einfach schon ein anderes Kaliber.
Das stimmt schon, ja. Aber für viele, ich meine, Austin Aries, schau dir mal das Internet an, da wie die Leute auf ihn abgehen. Also er wird ja schon sehr gehypt, gerade für seinen World Champion Run, den er damals gehabt hat.
Mhm. Wobei ich denke, den haben sie vor allen Dingen geholt, wahrscheinlich damit die NXT-Wrestler halt auch im Ring primär besser werden und auch mehr Storytelling machen.
Ja.
Bei Samoa Joe ist einfach dieser Impact da. Und bei Samoa Joe, denke ich mal, ist einfach auch die Lust wiedergekommen, weil er ist jetzt quasi er selber wieder. Er ist halt diese Submission Machine, so Bad Guy, der überall reingeht, das ist genau sein Ding.
Ja.
Das merkst du einfach.
Man darf bei den Leuten natürlich auch nicht vergessen, dass sicherlich die Schecks ein bisschen anders aussehen als bei TNA. Und so ein Blick aufs Konto kann ja auch motivieren. Also von daher, ich glaube, das wird einfach auch erwartet. Da wird was anderes erwartet in NXT, vor allen Dingen bei der Konkurrenz, die du halt da hast, und die müssen sie halt ins Zeug legen, sonst sind die halt ganz schnell weg.
Ja. Also seht ihr jemanden von den Vieren, die wir jetzt gerade genannt haben, und ein paar andere kommen wir gleich noch, seht ihr jemanden von denen bald im Hauptroster?
Also Joe, denke ich schon.
Ich wollte gerade sagen, also wenn dann Joe, aber den auch dann richtig eingesetzt, direkt als Monster.
Mhm. Also es wird immer wieder spekuliert, Samoa Joe gegen Brock Lesnar, wäre das was?
Ich würde es wahnsinnig gern sehen. Also die zwei Maschinen da gegeneinander, aber es ist halt schwer, wie immer, wie buchst du so ein Match? Also wer gewinnt denn da? Kommt halt drauf an, wenn Brock Lesnars Vertrag ausläuft und man Samoa Joe zum neuen mega super Bossgegner machen will, ja, so wie Brock Lesnar das jetzt derzeit ist, dann könnte das schon funktionieren.
Ja, oder du machst dann Draw, aber ich glaube, allein die Promos und Brawls vorher, das könnte halt richtig gut klappen. Ja. Generell, Joe macht ja auch tolle Matches, also der kann ja auch mit AJ Styles ein 5-Sterne-Match raushauen.
Richtig,
Also ihn halt richtig eingesetzt, hätte ich Lust drauf, aber wo ich keine Lust drauf hätte, wäre ihn eingesetzt zu sehen in der Undercard oder unteren Midcard.
Ja, das stimmt schon. Das kann natürlich aber auch passieren irgendwie.
Kann passieren, aber ich finde, der ist zu gut dafür. Ja. Also ich glaube auch, dass der dann anders eingesetzt wird.
Spielt da das Alter irgendeine Rolle?
Nein. Also vor allem, ich meine, bei Joe, da, wenn du den siehst, das Erste, was du denkst, ist nicht das Alter, sondern einfach nur, boah, das ist eine Maschine.
Ja.
Und das ist bei ihm genau das Richtige. Und deswegen, also wenn du ihn halt richtig pusht, ist es auch noch glaubwürdig. Ja. Ist halt nicht so, dass du jemanden dann pusht und sagst, der ist plötzlich stark, sondern den siehst du an, dann, wenn du den auf der Straße siehst, machst du einen Bogen um den.
Ja. Also bei ihm denkst du auch wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das kommt ja auf die Person an, ob du das Alter quasi siehst. Alex Riley beispielsweise, ich finde, der sah halt total verbraucht aus.
Ja.
Und das kommt halt einfach auf die Person an.
Ja, absolut. Wen seht ihr denn im aktuellen NXT-Roster, der noch einen Sprung nach oben schaffen könnte oder auch vielleicht innerhalb von NXT noch weiter nach oben kommen könnte? Also klar, Shinsuke Nakamura ist der Name, der natürlich ganz groß und ganz weit vorne steht. Ich gehe auch davon aus, dass das wahrscheinlich die nächste Titelfehde sein wird, oder? Samoa Joe gegen Nakamura ist für mich Money, wenn er mich fragt.
Ja. Nakamura auf jeden Fall. Zack Ryder hätte jetzt was gesagt. ich bin hier gerade auf der WWE-Webseite und gucke mir die ganzen Leute an. Asuka finde ich super. Super Charakter, super Wrestlerin. Auch extrem viel Charisma.
Aber die würde nicht overkommen, glaube ich.
Ich glaube auch, dass sie schwer haben wird. Ja.
Die wird schwer haben, aber wer weiß. Bayley ist für mich ein Star. Auch in der WWE dann.
Da habe ich echt Angst, dass die halt untergeht. Also wenn ich weiß nicht, ob dieser Charakter halt langfristig so funktioniert, wie die Leute bei der Stange hält. Also diese sympathischen Underdogs kann halt gehen, aber es kann eben auch ganz schnell den Leuten überdrüssig werden.
Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wie man das verkauft, weil bei Bayley ist es halt sehr glaubwürdig. Vor allem, wenn du dann noch den Background weißt aus dem Real Life, den müssen sie halt mit einbringen. Wenn sie den Real Life Aspekt rauslassen, dann ist das ein Charakter wie Emma damals, die total untergeht.
Außerdem unterschätzt nicht die Kinder, die zugucken, bei denen wird die super over sein, super viel Merchandise auch verkaufen, die ist halt bunt und so weiter. Also für die ist ein absoluter Megastar.
Das macht die, glaube ich, auch jetzt schon, oder? Also die verkauft auch jetzt schon unfassbar viel Merchandise.
Genau.
Ja, nun darfst sie halt nicht nur darauf reduzieren. Da habe ich halt immer bei der WWE ein bisschen Angst, dass sie halt sagen, okay, hier die Kiddies stehen drauf, okay, komplett kindisch wie Emma und das funktioniert nicht.
Ja. Das ist richtig. Ja, und dann natürlich Jason Jordan, ne?
Ja.
Den dürfen wir nicht vergessen, das ist halt auch so ein Typ, dem ich eine große Zukunft voraussage.
Aber auch da finde ich es halt gut, dass sie ihn mit Chad Gable erstmal zusammen in ein Tag Team gesteckt haben, was ja super funktioniert und dass die beiden erstmal noch so ein bisschen Profil gewinnen können.
Ja.
Ja, wobei, also ich würde die sogar gerne als Tech-Team im Main Roster sehen, nur halt mit einem anderen Gimmick.
Also wenn die...
Kurt Angle als Manager.
Das Problem ist einfach, ich denke dann damals so an Kurt Angle und sein Tech-Team und Co. Dieses Sportsman, das kommt in Amerika allgemein gut an, aber nicht bei dem WWE-Publikum. Das ist so belanglos. Die brauchen dann schon mehr Kanten und Ecken. Aber Jason Jordan, der hat so ein Potenzial, das gibt's gar nicht. Vor allen Dingen, er ist auch noch, den kannst du nicht als Heel bringen, aber er hat halt was vom Gesicht her, wo du gleich ihn sympathisch findest.
Mhm. Das stimmt, ja. Er hat irgendwie so ein natürliches Charisma, was aber gleichzeitig Sympathie dabei erzeugt. Das finde ich halt auch. Dann stehst du halt gegenüber und denkst so, oh, das könnte eigentlich auch ein netter Kerl sein, ne?
Genau.
Einer, der jetzt auch in den letzten NXT-Shows regelmäßig angetreten ist, was ja bei 45 Minuten pro Woche jetzt hier nicht so einfach ist, ist Elias Samson.
Ja, die wollte ich schon nennen.
Was ist mit dem? Ich bin da sehr unentschlossen, was seinen Charakter und was seinen Weg angeht.
Ich finde seinen Charakter super. Ich mag auch, dass er jetzt, glaube ich, in der letzten NXT-Show kam er tatsächlich singend zum Ring am Anfang, ne, und hat Gitarre gespielt. Ist glaube ich, ein gutes, also ist auch ein guter Wrestler, finde ich. Im Main Event hat gegen Nakamura da, glaube ich, gekämpft, ne? Oder? Was war das? Nee.
Doch, vor zwei Wochen, glaube ich,
gegen Nakamura. Vor zwei Wochen gegen Nakamura.
Jetzt ist es gegen Baylor, ne?
Genau, und diese Woche
gegen Baylor. Ja, gegen Baylor. Beides sehr solide Matches. Also der ist, glaube ich, so obere Midcard, um Leute overzubringen, würde ich den schon sehen. Oder mittlere Midcard, sagen wir es mal so.
Ich sehe sogar noch mehr in dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, vom Look her ist es schon einer, den kann ich mir auf Poster vorstellen. Und das Gimmick finde ich klasse. Ich finde den auch sehr glaubwürdig, was ich halt sehr wichtig finde. Und man muss sich nur mal vorstellen, wenn sie das halt wirklich zum Beispiel machen, was ich, Halle 20.000, Licht geht aus, nur ein Spot und der kommt mit der Gitarre rein. Und einfach ganz ruhig und der kann halt echt einschlagen, wenn man den richtig bringt, glaube ich. Also ich sehe in denen schon sehr viel Superstar-Potenzial.
Ich sehe da einen Gitarre-Shot incoming mit Reminiscence an Jeff Jarrett. So, das wäre halt super, wenn sie das halt wieder mit einbauen könnten. Also ich finde, es war ja mein, ich musste ja sehr laut lachen jetzt bei der letzten NXT-Folge, als ja Finn Balor die Gitarre erobert hat. Und ich habe ja fest damit gerechnet, dass er die Gitarre zerschlägt, weil ihm Elias Sampson so auf den Keks gegangen ist und er so wütend war. Und dann wirft er dem aber einen hohen Bogen und ihm genau in die Arme.
Ja, er fängt sie auf, ne? Das war sehr
Genau.
schön,
Ich weiß nicht, vielleicht war das Elias Sampsons echte Gitarre oder so und er wäre dann sehr stinkig gewesen, wenn er die zerschlagen hätte. Ja,
Mag sein.
wie seht ihr die Chancen von Shinsuke fürs Main Roster?
Riesig. Also der ist halt sowas, der so anders als das, was die Leute in der WWE gewohnt sind, dass ich glaube, dass wenn sie den geschickt bringen und vielleicht auch vom Publikum bringen, nach einer Großveranstaltung oder so, wo die Leute ein bisschen smarkiger sind und den total abfeiern, glaube ich, ist der, also mit der Theme-Musik auch und wie er sich halt gibt und wie er zum Ring geht und so weiter, ist der super over, glaube ich.
Das glaube ich auch. Ich finde, da haben sie auch alles richtig gemacht, was die Präsentation angeht, was ja bei vielen NXT-Wrestlern so ein bisschen, manchmal so ein bisschen außen vor bleibt. Aber ich fand auch, dass die Präsentation eines neuen Stars, die kann halt eigentlich nicht besser sein, auch mit dem Entrance, mit der Musik. Und dann auch, wie sie ihn auch in den Vignetten vorher vorgestellt haben. Das haben sie auch gut gemacht, ne? Wo sie dann seinen Strong Style in den Mittelpunkt gestellt haben. Das ist schon richtig fein. David, könnte das ein Problem werden, dass er halt kein fehlerfreies Englisch spricht?
Jein, ich glaube, die Smarks mögen das, wenn man das halt nicht versucht zu vertuschen. Also, man muss es halt nur glaubwürdig überbringen.
Braucht er einen Manager? Als Spokesperson?
Schwierig. Ich finde halt, Manager lässt aktuell halt immer den Wrestler ein bisschen schwächer aussehen. Ich meine, erinnert euch einfach an Cesaro. Er ist ja am Mick jetzt nicht die Bombe, aber in dem Moment, als sie halt Paul Heyman neben ihn gestellt haben, wirkte er ja noch schwächer. Also
Was aber auch an dem Interviewstil von Paul Heyman lag, der eigentlich dann ja nur auf
natürlich.
Brock Lesnar rumgeritten ist.
Aber das Problem ist halt bei Brock Lesnar zum Beispiel, ist dann ein Charakter, wo ich sage, der braucht einen Manager, weil den lässt du nicht reden. Das ist ein Tier, der lässt nur Taten folgen, aber es muss halt zum Gimmick passen. Und wenn dann eigentlich so ein netter Kerl ist oder sonst was, es muss uns immer Zerstörer sein und der darf in dem Moment auch. Im Grunde genommen muss der Grund sein, warum er einen Manager braucht, weil er keinen Bock hat zu reden.
Ja.
So muss es rüberkommen.
Ja, außerdem würde der Manager ein bisschen was von seinem ganzen Act wegnehmen, ein bisschen Aufmerksamkeit und der hat halt so viel Charisma, der braucht keinen Manager, der muss auch nicht reden, braucht er nicht. Der macht mehr mit seinem Körper, mit seiner Körpersprache und so.
Ich bin gespannt. Wie seht ihr jetzt die Ladies Division gerade? Es ist ja so ein bisschen, es läuft ja alles gerade so ein bisschen auf Asuka versus Nia Jax in naher Zukunft raus. Ich glaube, Bayley soll noch da bleiben, so wie ich das im Internet gelesen habe, damit sie noch ein Babyface oben an der Spitze haben. Aber ansonsten, glaube ich, ist es gerade ein bisschen dünn und die müssen da neue Leute aufbauen. Also mir fallen da relativ wenig Damen nur noch ein, die jetzt da ganz oben mitmischen.
Ja, also ich bin Fan von Carmella, ich mag die. Funktioniert für mich, hat für mich super funktioniert mit Enzo und Cass, aber auch so. Hat die viel Charisma und ist auch im Ring nicht schlecht. Aber ansonsten, ja, ich bin kein großer Nia Jax-Fan. Ich weiß nicht.
Oh, danke, ich auch nicht.
Also das liegt jetzt nicht daran, wie die aussieht oder sowas, ja, aber der Charakter funktioniert irgendwie nicht für mich.
Das Problem ist, es ist im Grunde genommen ein Klon von Tamina Snuka für mich. Also sowohl
Ja.
optisch von der Darstellung halt vom Charakter her.
Ja.
Und da fehlt einfach ein Profil. Mir reicht das bei einer Diva nicht einfach, ja, die kommt rein, macht ein Squash-Match und geht dann wieder raus. Dazu dann noch, das Gesicht ist einfach bei ihr noch einfach zu, wie soll man sagen, sympathisch. Also, dass
Das
sie dann
stimmt.
noch als Bad Girl halt rüberkommt. Und ich finde, das ist einfach, sie ist noch viel zu früh. Also sie ist noch gar nicht so weit. Das merkst du einfach, dass sie noch nicht sich richtig selber gefunden hat.
Alexa Bliss haben wir dann noch. Das Gimmick mag ich nicht. Das ist so 90s irgendwie. Ja, und ansonsten.
Dann sind halt ganz viele neue Wrestlerinnen ja reingekommen, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Also die werden ja immer wieder so bei NXT dann präsentiert, mal kurz reingeschmissen. Die heißt ja eigentlich der Peruso, irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber da muss auf jeden Fall noch, glaube ich, viel Aufbauarbeit betrieben werden, dass da eben wieder was nachkommt, weil jetzt im Prinzip haben die Damen-Division schon ziemlich ausgedünnt, was das angeht, oder?
Apropos Damen-Division, was haltet ihr von Eva Marie, nicht in Ringstyle, sondern was Zukunft angeht? Meint ihr, die bleibt bestehen oder wollt ihr die sehen? Oder?
Also ich finde die von der Ausstrahlung her sehr, sehr gut. Und ich finde, das habe ich auch in einem früheren Podcast schon gesagt, ich finde eigentlich dieses in einer Welt, wo es plötzlich auf nur noch Ladies Wrestler gibt, ist es doch super, wenn du eine Diva dabei hast. Und ich glaube, da wird sie halt ganz gut reinpassen, diese Lücke.
Sie hat sich vor allen Dingen ja auch stark verbessert, muss man sagen. Die ist, glaube ich, immer noch nicht ganz da, wo man sie gerne haben möchte, was ihre Ringfähigkeiten angeht.
Und sie hat es auch schwer.
Sie hat schwer, aber sie ist in dem Sinne over, dass sie halt eine Reaktion einfach provoziert. Wenn man Eva Marie sieht, dann hat man eine Meinung. Die ist ja halt nicht scheißegal. Und ich finde auch, es ist eine gute, also sollte dabei bleiben auf jeden Fall.
Ja, ich persönlich sehe sie weniger als Wrestlerin. Ich hätte die eher als Valet gesehen, also so ein Sunny-Ersatz oder ähnliches. Ich glaube, da könnte die halt
aber richtig ist sie, rocken. Ist sie da, finde ich, auch schon fast zu dominant in ihrer Erscheinung?
War Sunny damals zum Beispiel auch. Ich glaube einfach, das würde ihr vielleicht auch ein bisschen Sicherheit geben.
Aber du musst auch mal überlegen, wie viel Wrestler hat Sunny overgebracht? Sondern Sunny war immer nur Sunny over und ansonsten hat sie eigentlich
da. Shawn Michaels und Bret Hart, Entschuldigung. So,
also, sie hat sie auf eine andere Art overgebracht,
ja. Und Ander wahrscheinlich noch.
Entschuldigung.
Das ja, aber so als Valet hast du ja eigentlich die Aufgabe, dass dein Schützling gut aussieht und im Endeffekt hat sie halt immer am besten ausgesehen. Das ist ja auch nicht
richtig,
ja. Ja, okay, dann ist das Sunny ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja auch gute Beispiele.
Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob diese Zeit der Valets nicht so ein bisschen vorbei ist einfach und.
Ja, die Frage ist nur, wird Eva Marie irgendwann mal so stark genug sein, ein richtiges Match zu ziehen?
Kann das ist halt die große Frage.
Jetzt so, also ich gucke sie sehr gerne an, jetzt sowohl optisch als auch im Ring. Weil ich sehe, die ist bemüht, aber mit deren 20-Minuten-Match irgendwie gegen Charlotte oder so, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber
auch nicht in 2-3 Jahren.
Andererseits muss man aber sagen, dass hier ihr Match gegen Bayley vor einigen Wochen da, das war doch schon okay. Also da konnte ich gut mit leben. Klar, das war am Ende ein bisschen overbooked und so, aber da hat sie zumindest schon mal gezeigt, dass da durchaus Potenzial drin ist. Also ich glaube auch, dass ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass man da auf lange Sicht durchaus was rausholen könnte.
Mal schauen. Meine andere Frage, wenn wir eh bei NXT sind, was mich interessieren würde, eure Meinung, wie seht ihr das? Was ist besser, wenn man im Main Event bei NXT ist oder in der Undercard beim Main Roster? Also ich denke jetzt an Neville und Co. Ich überlege halt immer, ist es denn vielleicht nicht doch besser, wenn jemand rein bei NXT bleibt und dafür das Face dort ist?
Ich glaube, es ist für dein Portemonnaie besser, wenn du im Main Roster bist. Ich glaube, dieselbe Frage hat letztens Tyler Breeze nämlich genau damit beantwortet. Er sagte halt auch, da hat ein Fan gefragt, ist das nicht scheiße, dass du jetzt da irgendwo beim Main Event rumkreuchst? Und sagte er nur so, ja, ich habe gerade auf mein Bankkonto geguckt. Geht.
Ja. Aber aus Sicht des Publikums
natürlich. Ja, aus Sicht des Publikums ist es natürlich scheiße, wenn du da irgendwo deine 3-Minuten-Matches, im Zweifelsfall wirst du sogar gesquasht, irgendwie da führen musst. Klar ist das Kacke für die Zuschauer, weil halt viele von den Wrestlern, die von NXT hochgekommen sind, das Potenzial haben, viel bessere Kämpfe zu bestreiten.
Ja, aber ein verlorenes Match von Tyler Breeze ist halt ein gewonnenes Match eines anderen. Und das ist halt immer so schwierig zu beantworten, weil.
Also ich denke halt immer an Neville, das ist so mein Lieblingsbeispiel. Der Typ hat einfach bärenstarke Matches hingeliefert, der hat was drauf. NXT war ein Held halt quasi, kam darüber. Und dann war es das.
Aber siehst du Neville als Champion, als WWE-Champion, für den Leute Tickets kaufen, um den bei WrestleMania im Main Event zu sehen?
Den sehe ich mit einem richtigen Gimmick als US-Champion.
Ja. Ja, genau, auf dem Niveau.
Aber da halt wirklich, ja, aber da ist er noch nicht mal ansatzweise. Der ist eigentlich eher von der Darstellung her, ist er schon ein Undercard.
Ich sehe ihn schon in einer soliden Midcard, würde ich den jetzt mal aktuell sehen. Also ich denke, war der nicht auch für das Leitermatch bei WrestleMania eigentlich vorgesehen, bevor er sich verletzt hat? Also ich glaube schon, dass WWE weiß, was er an dem hat. Und ich glaube auch, dass gerade der bei Kindern durchaus jemand ist, für den Kinder ihre Eltern dazu anhalten würden, dass sie Tickets kaufen, weil die sagen, boah, der fliegt so geil und boah, ist so spektakulär.
Ich glaube, genau das ist das Problem, dieses kindhafte Gimmick quasi, dieses Superhelden-Ding. Ja, ich weiß, ich vergleiche dann, wenn ich an Sammy denke, Sammy hat halt eingeschlagen, der ist halt, der hat gar kein Gimmick im Grunde genommen.
Aber ich muss auch sagen, dass leider Sami Zayn als Wrestler auch Neville deutlich überlegen ist, was das Storytelling und was den Charakter angeht. Und der hat auch einfach mehr Ausstrahlung. Ich finde, das war auch schon früher bei den in den Indies noch das Problem von Pac, wie er ja damals noch hieß, dass er zwar im Ring unglaublich beeindruckend war, aber auf dem Weg dahin fehlte halt irgendwie so ein bisschen was. Also ich hatte es immer schwer gehabt, mich mit dass diese Connection aufkommt mit ihm. Deswegen weiß ich nicht, ob er da für den Moment, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist, wo er jetzt gerade steht. Abgesehen davon ist er auch erst ein Jahr dabei. Also man, vielleicht muss man auch einfach mal abwarten, wo der Weg da noch hinführt.
Aber hier interessante Frage mal an euch. Zayn, ja? Sami Zayn. Man liest ja öfter mal, das könnte so der nächste Daniel Bryan oder so werden. Ja, also dieser Underdog, der halt dann irgendwann mal ganz nach oben kommt. Seht ihr das auch so?
Ja.
Hat er dieses Potenzial?
Er hat auf jeden Fall das Potenzial. Was ich halt super gerne sehen würde, wäre halt, dass sie die Kevin Owens-Fehde halt richtig ausbauen, weil das hat für mich so etwas wie, sagen, von der Qualität her könnte es so etwas sein wie damals Bret Hart gegen Shawn Michaels.
Ja.
Und dadurch würden beide so hochgehoben werden und ein Sammy ist halt einer, der hat schon das Potenzial dazu. Sowohl im Ring als auch von der Ausstrahlung her. Er ist halt einer, den das Publikum direkt sympathisch findet. Den kannst du nicht als Heel bringen.
Nee, das hat ja auch nie funktioniert. Ich meine, der war ja, glaube ich, auch, ich kann mich an keinen Kampf erinnern, den er jemals als Heel gewrestelt hätte, die letzten 10 Jahre mehr oder weniger. Ich finde auch, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, wo er dann, oder dass er irgendwie ganz oben mitspielt. Er wird keiner sein, der den Titel lange halten wird, aber ich kann mir vorstellen, dass er seinen großen Moment oder seine ein, zwei großen Momente absolut bekommen wird und da auch den WWE-Titel holen wird. Also für mich ist das ein Star in the Making und ich glaube auch, dass diese Fehde mit Kevin Owens, das wird alles schön vor sich hinköcheln und die beiden können sich im Prinzip aneinander hochziehen. Kevin Owens sehe ich auch als jemanden, der vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes oder übernächstes Jahr auf jeden Fall sich den großen Gürtel holen wird.
Und das sogar länger, glaube ich.
Ja, absolut. Owens muss jemand sein, den musst du als dominanten Heel-Champion darstellen. Ja. Ich hoffe nicht, dass sie aus ihm den feigen Heel-Champion machen, weil wir ja schon 1000 Mal hatten.
Wie bei Rollins.
Zum Beispiel, obwohl da an der Anfangsphase, finde ich, ging es da noch. Aber,
ja, Anfang ja, aber du kannst es nicht über Monate ziehen. Nee. Vor allen Dingen, weil das Problem bei Rollins war einfach, was sie halt bei Sammy nicht machen dürfen und bei Kevin Owens auch nicht, er ist im Ring zu gut und das Publikum weiß es und sieht es auch. Und dann kannst du einen nicht als Feige hinstellen, sondern du musst halt jemanden quasi das, was er kann, zeigen lassen.
Mhm. Ja, das denke ich auch. Also die müssen halt glaubwürdig einfach aufbauen und entsprechend auch seinen Charakter dann präsentieren. Und, Owens zum Beispiel war ja auch immer eine Figur, die auch, um den Titel einfach zu halten, dann einfach mal gesagt hat, ja, leck mich, dann gehe ich halt einfach aus der Halle und behalte halt meinen Titel. Das passt aber in dem Moment eben zu der Figur, die er darstellt.
Ja, wobei bei Owens möchte ich gerne noch anfügen, es gab den schönsten Moment, den ich fand einfach, dass er bei Payback einfach... Er wollte seinen Intercontinental Champion-Titel als erstes haben.
Ja.
Und das hat diesen Titel für mich so aufgewertet, wie schon wie damals zu Mr. Perfect-Zeiten und Co. nicht mehr.
Ja.
Da hatte jetzt wirklich eine Wertigkeit, weil der ist verbissen, egal welchen Titel er möchte, und das hebt diesen Titel einfach und die Wertigkeit so dermaßen auf, was ich sehr wichtig finde, weil gerade die Midcard-Titles, die sind einfach belanglos gewesen.
Ja.
Bis jetzt.
Ja, der US-Titel ist ja auch so ein bisschen schwierig die letzten Wochen behandelt worden, oder? Also der war ja, der Pre-Show-Titel war es ja eigentlich.
Ja, ganz furchtbar. Die haben den halt so lange, so viel Energie da reingesteckt, den aufzubauen durch diese Cena-US-Challenge, ne? US-Title-Challenge. Und dann machen sie halt so ein Pre-Show-Kram wieder da draus. Und dann noch, ja.
Also es ist halt schwierig. Ich glaube auch, dass man nicht unbedingt zwei Midcard-Titel braucht, ehrlich gesagt.
Ich finde auch, die Bezeichnung ist falsch. Die macht das schon kaputt.
US-Title,
ja, meinst du? Ja. Mhm. Weil US, das grenzt einfach zu sehr aus. Ich finde es halt komisch, wenn ein Mexikaner einen US-Title hält. Okay, ja, schade. Weil Intercontinental-Title, der hat gereicht. Das ist generell auch die Wertigkeit ist ja höher, je weniger Titel da sind.
Ja, also in den 90ern, für die Leute, die das nicht wissen, war ja der Intercontinental-Titel war ja ein Riesending und du wusstest, der den hält, das ist halt wahrscheinlich der nächste große Mann in der WWE, der nächste Champion und so. Ne? Und das ist halt heute nicht mehr so.
Nee, wiederum gefädet wurde, aber richtig.
Ja, genau.
Also, du hast dich ja häufig einfach mehr auf das Intercontinental-Title-Match gefreut auf der Card als auf das Main-Event-Match, weil das auf jeden Fall immer das bessere Wrestling geboten hat und gleichzeitig noch auch interessante Charaktere noch geboten hat.
Ja, gestern Abend habe ich den Royal Rumble 92 mal wieder gesehen, habe ich ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Und da hat der Mountie gegen Rowdy Piper um den Intercontinental Champion-Titel gekämpft. Ja, klingt jetzt auf dem Papier furchtbar. Aber als der Piper das Ding gewonnen hat, wie der sich gefreut hat, unglaublich. Und das konntest du auch wirklich dann, weißt du, das hat sich wirklich transportiert so.
Ja. Was, ich habe gestern nochmal geschaut, Roddy Piper gegen Bret Hart. War das SummerSlam?
Nee, das war WrestleMania 8.
WrestleMania 8, ja. Eins meiner Lieblingsmatches. Ja.
Genau, wo dann einfach am Ende der Titel übergeben wurde. Und das war einfach, das war nicht ein Midcard-Title, sondern das war richtig so, der hat jetzt die Bürde übergeben. So, du bist jetzt der Nächste.
Ja, genau.
Und ich finde, das macht Kevin Owens halt momentan sehr gut, dadurch, dass er einfach immer wieder diesen Titel betont und sagt, ich will den haben. Ich will den haben, egal was ist, ich will den haben.
Ja, deswegen finde ich es übrigens auch gerade wichtig, dass die WWE auch gerade wieder versucht, so eine Art Riege der Intercontinental-Title-Anwärter aufzubauen, mit dieser Vierergruppe, die wir jetzt da haben. Mhm, du hattest das früher auch gehabt. Du hattest immer so eine Gruppe von 4 bis 6 Leuten, die im Prinzip in wechselnden Positionen eben um diesen Titel gefädelt haben, und dadurch wurden die aber auch alle gleichzeitig gestärkt. Und klar haben die da auch mal Siege untereinander ausgetauscht, aber es hat halt eben trotzdem funktioniert und hat eine Spannung um diesen Titel erzeugt. Deswegen bleibe ich auch dabei, dass man den US-Title aktuell überhaupt und gar nicht braucht, um da noch irgendwie jemanden da reinzubringen. Wenn dann vielleicht auf lange Sicht ein Cruiserweight-Title oder sowas.
Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gerade bei NXT sind, wenn du dann nur einen Titel hast, Intercontinental-Titel, das ist genau das, was sie machen können, wenn sie einen neuen von NXT reinbringen. Das muss das Ziel sein, dass die gar nicht erst reden von wegen, hey, ich möchte der direkt im Main-Event, das wäre zu großer Push, sondern Intercontinental-Titel, ich will den haben.
Ja.
Und das ist dann ideal, das ist dann quasi der Nachwuchstitel, oder das war ja früher immer.
Ja, beziehungsweise halt, das ist ja der Titel gewesen, der dann, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, der dann ja, wenn man das Ding gewonnen hat, dann weiß man, dass der nächste große Titel gar nicht mehr so weit weg ist, aber bis man da ist, dann verteidigt man den eben auch mit Stolz und halt eben
genau. Schleppt
den nicht nur mit sich rum, so wie es
genau. Heutzutage
ein bisschen anscheinend gemacht hat über lange Jahre. Aber ich glaube, insgesamt sind wir uns eigentlich einig, dass so das Wrestlerische gerade bei NXT und WWE eigentlich sehr gut aussieht, wie ich finde. Also ich finde beide Roster sehr interessant, auch wenn bei NXT gerade so ein bisschen ausgedünnt ist. Aber ich denke, dass ja, mit der entsprechenden, mal vorausgesetzt, Charakterentwicklung, dass da einige Leute auf jeden Fall noch groß hervorkommen können, oder?
Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen also zwei Sachen so ein bisschen für die Zukunft. Ich glaube, was Talent angeht, haben sie da wirklich das größte Potenzial seit 20 Jahren. Also wenn man sich das Roster mal anschaut, wenn man sich die Leute mal anschaut, die da sind und was da jetzt noch nachkommen kann, auch ein dünneres NXT-Roster hat so Leute wie Finn Balor noch, ja, und der nicht zu vergessen hier Kenta, wie heißt der?
Hideo Itami.
Genau. Und also was ich mir so ein bisschen wünsche, ist, durch diese NXT-Schule werden die Leute zwar wrestlerisch alle sehr gut, allerdings haben die auch alle, viele von denen haben so einen ähnlichen Style, also was das Wrestling angeht und was den Charakter angeht und wie sie halt sprechen und so. Und da wünsche ich mir noch so ein bisschen Diversität, weil ein großes Problem, was ich mit dem Wrestling habe, ist, dass die Kämpfe halt arg choreografiert wirken, manchmal. Mhm. Und früher hattest du halt zwei krasse Typen, da sah das halt aus, als wenn die sich eine Schlägerei liefern würden, ja? Also ohne flippy Moves und all sowas. Und da wünsche ich mir halt, dass sich da noch ein bisschen was tut in der Hinsicht, dass du halt ein bisschen mehr Abwechslung hast im Ringstil einfach.
Okay. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist auch der Brawl zwischen Triple H und Roman Reigns gewesen. Mhm. Den du einfach nicht abgekauft hast, weil es einfach perfekt choreografiert wirkte. Besser fand ich zum Beispiel Samoa Joe gegen Finn.
Ja.
Das war ein Ball, wo du echt dachtest, okay, die gehen sich gerade jetzt richtig an die Gurgel.
Brillant, ja. Also auch mit dieser Platzwunde, ob es jetzt absichtlich war oder nicht, keine Ahnung, aber das hat halt alles so gepasst und wie frustriert er auch war, ne?
Ja.
Und das genau das wünsche ich mir dann noch, dass es noch echter, dass es dann noch echter wirkt.
Ja. David, irgendwelche Wünsche für die NXT und WWE-Zukunft?
Mein größter Wunsch ist, dass Vince NXT nicht irgendwann als Konkurrenz ansieht. Weil da habe ich echt mittlerweile Angst vor, weil es halt ein anderes Publikum anzieht und das immer beliebter wird. Ich habe da echt Sorgen, dass irgendwann Vince sagt, von wegen, okay, da kommt jetzt ein NXT-Wrestler, den halten wir jetzt mal erstmal ein bisschen runter, weil den will ich eigentlich gar nicht.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, natürlich.
Das ist so ein grundsätzliches Problem, was ich auch mit vielen Smart Marks habe und mit der Wrestling Community, mit der Internet Wrestling Community, dass die sehr häufig den Charakter Mr. McMahon mit Vince McMahon gleichsetzen. Vince McMahon gehört NXT. Wenn NXT groß wird, dann verdient Vince McMahon Geld. Und ich glaube, Vince McMahon interessiert sich nur für eine Sache, Geld zu verdienen.
Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur, es sind halt zwei verschiedene Zielgruppen und eine Zielgruppe gehört einfach nicht zu dem Portfolio, was WWE eigentlich haben möchte. Also da sehe ich halt momentan ein bisschen die Sorge, genauso wenn mitten in der War-Sendung NXT gechantet wird. Das
Ja,
hat
das
halt
ist.
ein bisschen was von ECW damals.
Ja, aber es gehört halt beides ihm. Und
Genau,
es ist halt
deswegen, ich
kein
glaube auch,
Konkurrenz.
dass es für ihn kein Problem ist, wenn er da eine andere Zielgruppe noch anspricht. So, was
Tyler
soll
Breeze.
das? Wenn ich Hosen herstelle, kann ich auch T-Shirts herstellen, so ungefähr. Es ist beides Klamotten, aber gleichzeitig braucht man beides.
Ja, aber ich
Also.
sag nur Tyler Breeze und Co. Das ist halt.
Ja, aber Tyler Breeze hat sich ja wohl auch so hinter den Kulissen nicht so beliebt gemacht. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Hieß ja irgendwie, dass er dann bei Events früher abgehauen wäre und sowas. Dass nicht jeder, der von NXT hochkommt, gleich in den Main Event gepusht wird, wie sie das mit dem Kevin Owens oder dem Sami Zayn machen, sollte ja eigentlich auch klar sein. Du kannst nicht jeden da komplett overbringen.
Das
Und
ist
so.
klar, aber ich glaube halt, also was ich formulieren wollte, ich sage jetzt nicht, dass Vince irgendwie eine Ego-Show abzieht, sondern ich glaube einfach, dass ein Hunter zum Beispiel in den Western was sieht und denen mehr Zeit gibt. Also ich glaube, ein Hunter hätte von sich aus ein Cesaro mehr Zeit gegeben oder mehr Profil gegeben, als ein Vince es macht. Der hat, glaube ich, einfach weniger Geduld, weil er halt die Geschäftszahlen sieht und ähnliches.
Das
Und
kann
er geht
durchaus
halt
sein,
mehr
ja.
auf den Draw rauf. Und deshalb haben halt manche Wrestler meiner Meinung nach dann da ein Problem, wenn sie da reinkommen.
Natürlich, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Im Prinzip seit den letzten 10 Jahren irgendwie, wo Wrestler im Prinzip sofort einschlagen müssen. Ansonsten verschwinden sie eben. Und dass zum Beispiel jemand wie Tyler Breeze mit seinem Gimmick nicht sofort einschlägt, ist vielleicht gerade als Heel ein bisschen komplizierter. Und entsprechend hat jemand, der sehr, wie sagt man schön, outspoken ist, wie ein Kevin Owens, hat es vielleicht ein bisschen leichter, um da over zu bekommen. Und
Hättet ihr eigentlich Bock auf ein Stable NXT, also so ein bisschen Invasion-mäßig, so halt, wo sich halt NXT-Wrestler zusammenraufen und einfach mal sagen, jetzt übernehmen wir komplett?
ne, der Nexus war ja so ein bisschen, ne, in die Richtung.
Genau, so in die Richtung halt, aber dann halt nur durchgezogen dieses Mal.
Klar, immer her damit.
Ich
Es
finde
kommt
es.
am Ende halt auf Storytelling und aufs Booking an, wenn sie es vernünftig machen. Aber gut, wie sie bei den Nexus halt für mich an die Wand gefahren haben nach einem so guten Start, ja. Weiß ich nicht, ob man das machen sollte.
Bring back the core, sage ich nur. Bring back the core.
Genau. Ja, also
Nein,
das.
ich denke, dass Stables sind immer eine gute Möglichkeit, um Talente reinzubringen. Aber wie Simon das gerade schon gesagt hat, da muss halt eben auch dann ein Plan dahinter sein und du musst daran festhalten und du musst diesen Stable dann auch dominant darstellen. Ey, ich sag nur, The Shield, haben sie es perfekt gemacht. Also,
Super. Ja,
ne,
perfekt gebuckt.
das ist das perfekte Beispiel. Guck dir die zweite Reinkarnation vom Nexus an. Totaler Scheiß.
Wobei, sie haben damals bei The Shield und Wyatt Family alles richtig gemacht, bis zu deren Fehde und danach ist von uns.
Ja, also gut, bei der Shield nicht, weil alle drei sind irgendwie over. Gut, bei Roman Reigns kann man natürlich da jetzt lange Vorträge drüber halten. Aber
Da machen wir einen eigenen Podcast.
da machen wir, glaube ich, einen eigenen Podcast,
Wir machen
genau.
eine Reihe zu, anscheinend.
Ja.
Nee, also da kann halt viel schief laufen, es kann halt gutes funktionieren. Die Wyatts sind da, glaube ich, auch ein eigenes Thema, wie man ein Stable
Ja.
an die Wand fahren kann.
Ja, definitiv.
Aber grundsätzlich glaube ich, dass ein Stable, wenn man ihn gut positioniert und auch mit einer eigenen Identität versieht, dass man da auf jeden Fall auch mit dem NXT-Stable was machen kann. Warum denn nicht? Aber aktuell sehe ich tatsächlich so eine Art Stable War ja zwischen dem Bullet Club und den Samoanern am Horizont. Das ist so mein Tipp, dass das noch länger geht.
Ja. Ich hoffe, dass die Usos dadurch auch wieder ein bisschen interessanter werden, weil, ach, die Usos,
Oh
ey.
ja. Ja, die brauchen auch dringend ein Repackaging.
Da
Das
muss
habe ich.
irgendwas passieren, ja.
Ja,
Ja,
das
vor allem
ist.
dieses Strahlemann-Gimmick, das geht halt nicht. Was ist das überhaupt für ein Gimmick? Kann mir das jemand erklären? Das sind
Nee.
irgendwelche Samoaner Footballer oder was? Keine Ahnung.
Ist man.
Rapper?
Ja, irgendwie sowas. Ich habe es auch nicht verstanden. Da habe ich. Ich glaube, ich habe mich beim letzten Podcast darüber 10 Minuten ausgekotzt, wie scheiße ich die Usos aktuell finde.
Ich glaube, die Usos sind aktuell im Grunde genommen das Tag-Team Artus. Das ist
Mhm.
halt, die haben ihre Catchphrase am Anfang, wenn sie reinkommen und dann die Matches laufen immer gleich ab und ab und zu mal nochmal das Publikum animieren, das war's dann.
Ja.
Ja, aber es wirkt halt komisch, wenn die dann irgendwie die harten Kerle spielen, aber dann auch gleichzeitig wieder tanzen in die Halle kommen.
Und
Ja, und
grinsen.
dann auch wieder im Main Event sind irgendwie, ne?
Ja, da
Also,
passen halt
weil
auch überhaupt gar nicht rein.
überhaupt nicht,
Ja,
nee.
vor allem der Gedanke hinter diesen Tanzen haben sie halt in der WWE gar nicht gescheckt. Wenn du dir halt Amy Rugby anschaust, wenn die richtig
Rugby,
Gesicht an
genau.
Gesicht stehen und dann den Tanz machen, um den anderen einzuschüchtern, das würde bei den Usos direkt ganz anders wirken.
Ja, deswegen sage ich ja, die müssen eigentlich ein ernsthafteres Gimmick bekommen und auch mit ein bisschen Tiefe dahinter. Und wie gesagt, als sie reingekommen sind, waren sie ja diese Samoaner, die nicht ein samoanisches Klischee sein wollten. Und jetzt sind sie es halt irgendwie doch
total, geworden. Ja.
Nur halt ein modernes samoanisches Klischee. Aber
auch diese Samoa-Connection und so, ja, das ist halt auch so ausgenudelt schon, finde ich. Nee, brauche ich. Naja. Sowas brauche ich eigentlich nicht mehr. Naja.
Naja, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall noch was. Wir werden garantiert noch sehr oft über Roman Reigns und die Usos sprechen, weil da gibt es einfach viel Diskussionsbedarf, glaube ich mal.
Ja. Aber zumindest können wir zusammenfassen, dass wir einer Meinung sind, dass die so viel Talent haben, dank NXT, wie noch nie zuvor.
Absolut.
Ja,
das unterschreibe ich.
Ja. Immer noch ein brillanter Schachzug, NXT halt so ausrichten, wie sie es ausrichten. Mhm. Und the sky is the limit.
Ja. Da wird ja auch in naher Zukunft noch mehr kommen. Ich meine, die scouten ja unfassbar viel. Da werden ja auch noch mehr Leute nachrücken einfach, auch aus Europa und ich weiß nicht woher und aus den Indies. Mhm. Da wird ja noch so vieles kommen. Also wenn ich da allein diese Cruiserweight Classic, der jetzt da irgendwie übernächsten Monat ansteht, wenn ich das sehe, wer da antritt, allein Zack Sabre Jr., wie fantastisch ist das denn, den bei WWE zu sehen und in diesem Production Value, den du da hast. Also die wissen schon, wo sie ihre Talente herkriegen und ich glaube, das wird auch in naher Zukunft nicht aufhören. Das Traurige für uns als Fans wird, glaube ich, dann sein, dann unsere Talente nicht alle oben zu sehen, sondern dann auch mal zu akzeptieren, dass vielleicht ein Wrestler nicht so weit nach oben schafft, wie wir uns das erhofft haben.
Ja, irgendwann, wenn das Roster groß genug ist, vielleicht wieder ein Brand-Split oder sowas.
Das wäre halt noch was man dann machen könnte. Andererseits hast du jetzt im Prinzip schon drei Brands.
Wobei SmackDown sehr abstinkt aktuell, also.
Ja, das stimmt. SmackDown ist halt dann immer so ein bisschen noch die Nacherzählung von Raw plus ein paar Matches dabei.
Ja. Der hat schon was von Superstars mittlerweile.
Aber mit Mauro Ronello als Kommentator, den ich absolut großartig finde. Worüber wir ganz kurz nochmal erwähnen könnten, Corey Graves. Ich finde, in den letzten Wochen hat er sich wieder ein bisschen zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob das eine Anweisung war oder so, aber wie gut ist bitte Corey Graves?
Corey Graves ist ein fantastischer Color-Commentator. Und das ist auch jemand, den würde ich so gerne im Main-Roster sehen, eben weil er einfach so viel Facetten mit reinbringt und seine Sprüche sind einfach so gut. Also da lachst du halt einfach dabei. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das auch daran liegt, weil er es halt da darf. Und bei Raw darfst du es halt zum Beispiel nicht, weil dir da Vince McMahon ins Ohr schreit.
Wobei lustig wäre, er am Kommentatorenpult und daneben dann Kevin Owens. Weil den am Mick letztens, das war der Hammer. Ey.
Super, ja. Ich musste auch unglaublich lachen. Ja, großartig.
Ja, das fehlt halt so ein bisschen. Also gute Kommentatoren sind gerade sehr rar gesät. Und auch, habt ihr diese Szene gesehen von WrestleMania, wo Shane McMahon durch den Tisch gegangen ist und du siehst genau, wie Michael Cole sein Zettel vor sich hat und dann ruft, by God, he may be broken in half und er liest einfach vom Text ab.
Ja, aber das merkst du aber bei ihm und Jerry Lawler aber auch, dass da irgendwie, bei Jim Ross hattest du diese Emotionen direkt, du warst direkt gepackt und das fehlt meiner Meinung nach aktuell auch ziemlich.
Ja, absolut. So, aber bevor wir noch weiter abschweifen und hier den Rahmen noch weiter sprengen und mein Upload-Paket, ziehe ich einfach hier den Schlussstrich und sag mal, aktuell fantastisches Roster, unglaublich viel Talent und man wird halt mal sehen, was daraus dann wirklich zustande kommt und was es halt eben nach ganz oben schaffen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Simon und David.
Sehr gerne.
Jo, danke.
Und wir hören uns ja auch, glaube ich, in naher Zukunft dann schon wieder und zu neuen Podcasts. Neue Themen gibt es dann demnächst auch, die werde ich dann auch online stellen. Ich bedanke mich bei den Hörern und ihr erreicht uns natürlich auch über Twitter bei @headlock.de. Wir sind bei Facebook auch mit headlock.de und natürlich www.headlock.de im Internet. Ansonsten abonniert uns, hört uns, habt Spaß und ich wünsche euch ja noch ein schönes Pfingsten dann vor allem mit Headlock und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.